Soundcheck. Das musikalische Quartett. Von Radio 1 und Tagesspiegel.
Und damit begrüße ich die Runde heute Abend im Soundcheck. Fabian Wolf als Jüngsten, als Ersten. Guten Abend.
Sascha.
Genau. Nadine Lange ist dabei.
Tag.
Und Jürgen König, guten Abend.
Ich sag dann Abend, genau.
Germa Redlich ist unser Techniker, mein Name ist Andreas Müller und es geht heute um neue Platten von Adrian Young und Ghostface Killer. Ezra Furman, Tess Parks zusammen mit Anton Newcomb und wir legen los mit The Polyversal Souls und ihrem Album Invisible Joy. Hinter diesem Projekt steht Max Weißenfeld, der, man muss es schon so sagen, Musikgeschichte geschrieben hat. Als Teenager gründete er mit seinem sehr begabten Gitarristenbruder Jan die Band Poets of Rhythm. Er selbst ist Schlagzeuger, hat sich alles selbst beigebracht, studierte die Drummer von James Brown und die Meters und solche Geschichten, hatte immer ein großes Interesse an verschrobenen Rhythmen und die beiden Jungs hörten Hip-Hop, wollten aber wissen, wo kommt denn das alles her, was da gesampelt wurde, fingen an, wie blöde, durch die Läden zu graben und alte Funk-Sachen zu sammeln. Ihre Schülerband war dann eine Teenager-Band, die ein Album aufnahm, was ziemlich irritierte, weil es klang so wie eine Sammlung alter 45er Schallplatten oder eine verschollene Funkband aus den späten 60er Jahren. Keiner wusste so richtig, wer sind die eigentlich. Sie sind dann auch nach Amerika gegangen, haben dort gelebt eine Weile nach dem Motto, wer diese Musik spielen will, muss auch wissen, wie sich das da anfühlt da drüben. Haben dann eine Menge Freunde gemacht, unter anderem Gabriel Roth, der später Daptone Records gründen sollte und der heute sagt, ohne diese Band würde es Daptone gar nicht geben. Also sprich, wir hätten keine Sharon Jones und auch kein Back in Black Album von Amy Winehouse, wo ja die Deptones mitgespielt haben. Also, wichtige Geschichte. Er selbst hat sich aber nie mit dem Erreichten zufrieden gegeben, fand diese Funk-Sachen bald auch einengend, spielte ein paar Jahre bei Embryo mit, sagt, das war meine Universität mit allen Höhen und Tiefen, Himmel und Hölle. 5 Jahre on the road mit den verrauchten Krautjatzern. Das ist dann seine Universität, wie gesagt. Es folgten mehrere weitere Projekte, Reisen dann nach Afrika, um zu wissen, um herauszufinden, wo kommen denn all diese tollen Beats her. Und er hat immer viele Sachen produziert und aufgenommen, unter anderem ja auch als Session-Schlagzeuger für Dan Auerbach und dem tollen Album mit Dr. John gearbeitet. Lana Del Rey hat er begleitet als Schlagzeuger. Jetzt also die Polyversal Souls, das ist eine Gruppe von Berliner Musikerinnen und Musikern, die sich afrikanische, amerikanische, äthiopische, ist auch Afrika, Gäste eingeladen haben und diese Platte aufgenommen haben, die beitragen soll zur Entwicklung einer Weltkultur, denn so Max Weißenfeld, wir können auf diesem Krümelchen namens Erde, das durch das Universum rauscht, nur überleben, wenn wir uns verdammt nochmal vertragen, was aber nicht unbedingt heißt, dass wir alle gleich sein sollen, sondern das Verschiedene kann gemeinsam spannende Ergebnisse bringen und auf dieser Platte ist eigentlich jeder Song anders, es ist schwierig, irgendwo mal reinzukommen, aber wir versuchen es mit einem ersten Stück, Dunya De La Da, Polyversal Souls. Dunya De La Da mit den Stimmen von Anna A. Bougre, Linda Barber und Bola Anafo, die Polyversal Souls aus dem Album Invisible Joy hier im Soundcheck auf Radio 1. Und ja, das Stück bildet so ein bisschen ab, wie die Platte ungefähr klingt. Also da sind die afrikanischen Einflüsse, da sind Roots, Reggae, Bläser, Sections. Der Beat ist an der Stelle hier ein Reggae Steppers Beat, der Funk ist dabei, alles drin, aber wie ich finde, bruchlos und schön klischeefrei hat man ja selten mit solcher Musik.
Ja, das Album ist wirklich eine große Freude, die ja auch im Titel schon vorkommt und ich bin auch durchgehend begeistert, gerade auch, weil das so abwechslungsreich ist. Und aber überhaupt nicht auseinanderfällt. Da sind ja dann zwischendurch auch nochmal ein Duke Ellington und ein Sun Ra Stück dazwischen. Fügt sich alles wunderbar ein und Max Weißenfeld ist einfach ein Genie. Das muss man einfach so sagen. Und also schon was er mit den Poets of Rhythm immer früher gemacht hat, war ganz toll. Aber das ist jetzt nochmal ein ganz anderes Level. Und ja, ich kann ihm nur viel Glück wünschen bei seiner Mission mit der Weltkultur. Also von mir aus kann er gerne noch ein paar von solchen Alben machen.
Ja, das Album ist unheimlich einladend und trotzdem komplex. Also als jemand, der jetzt so jenseits von so Fela Kuti oder so ein paar Asta Awake-Geschichten jetzt nicht so viel Ahnung hat von afrikanischer Musik, hatte ich trotzdem nie den Eindruck, dass ich jetzt irgendwie überfordert werde oder da was nicht verstehe, sondern das hat mich so mit offenen Armen empfangen und ich habe den Eindruck, so danach kann ich quasi in alle möglichen Richtungen gehen, okay, das sind jetzt irgendwie so Berber-Rhythmen oder das ist jetzt irgendwie Hip-Life und so und dann quasi mich so ein, also ohne jetzt in Klischees zu verfallen, aber so quasi einen ganzen Kontinent an Musik mir irgendwie erarbeiten durch diesen Zugang, der so ein bisschen ja auch wie so ein Sampler funktioniert und trotzdem so ein ganzes rundes, geschlossenes bildet.
Für mich ist in dem Falle ganz gut, dass mich bis zum heutigen Tage die CD überhaupt noch nicht erreicht hat. Ich habe nur einen Download-Link gehabt, wusste also bis auf diesen Link gar nichts und konnte demzufolge vorurteilsfrei das Zeug mal hören. Und man ist zu Anfang, wenn man nur gar nicht weiß, was auf einen zukommt, schon irritiert und denkt, oh Gott, da will wieder jemand beweisen, seine Vielseitigkeit, was er alles so kann und in welche Richtung er so geht. Man hat da im Laufe der Jahrzehnte, mit denen man sich nun schon mit Musik beschäftigt, das eine oder andere schlimme Erlebnis gehabt von Leuten, die Vielseitigkeit beweisen wollten. Dann kam die zweite Furcht, so eine Art Kulturvandalismus, wie es meine Freunde John Hassell und zum Teil auch Paul Simon begangen haben, die einfach bloß Musiker genommen haben, um sich mit ihnen zu schmücken und sozusagen ihren eigenen Namen lobpreisen zu lassen und aber die Sachen nicht aufgenommen haben. Und je öfter man dieses Album hört, unvoreingenommen, umso mehr fesselt es ein. Und irgendwie hatte ich irgendwann gar keine Schwierigkeiten mehr damit gehabt, dass das, was zuerst wie eine Compilation wirkt, als Album zu sehen. Und irgendwann merkt man auch, die wollen da nichts nachmachen, sondern die können das wirklich, was sie da tun. Und dann kommt die Faszination bei mir.
Ja, und selbst wenn man nicht versteht, was gesungen wird, wird einem dann doch klar, dass viele Kreise sich schließen, viele Ellipsen sich berühren, viele Umlaufbahnen. Gab ja immer so diese komische Theorie, der Blues kommt ja aus Westafrika und so, was natürlich Quatsch ist, weil der ja schon eine Fusion ist aus europäischen Ideen und den afrikanischen. Aber mit Guy One, den wir jetzt hier hören als Sänger, ist einfach ein toller Bluesmusiker zu hören, der allerdings ein Griot ist und sozusagen stundenlang vor sich hin singen könnte, aber hier machen wir es so etwa 5 Minuten lang. Yele B. Bobre, Polyversal Souls. Die Polyversal Souls mit ihrem Album Invisible Joy hier im Soundcheck auf Radio 1. Heute Abend übrigens im Jam ist die Record Release Party dieser Platte, die allerdings erst nächste Woche erscheint. Das ist, das ist ein bisschen blöd gelaufen. Nee. Die mussten sich, also es wird jetzt, der internationale VÖ-Tag ist jetzt Freitag. Wir Deutschen haben das ja angefangen. Der Sound,
Aber ist auch da wieder durchgesetzt.
Der Soundcheck hat es letztlich durchgesetzt. Und die sollte dann sozusagen, es sollte so einen komischen VÖ geben, Freitag, Montag, Dienstag, was weiß ich. Und dann haben die gesagt, nee, wir machen das alles jetzt, wie es sich gehört, international. Das ist dann der nächste Freitag, also da gibt's die Platte dann erst. Und heute im Jahr, wie gesagt, so ich schätze mal 23.10 Uhr geht's da los heute Abend mit dem Konzert. Vorher auch DJs und was weiß ich. Die Polyversal Souls, keine Ahnung, in welcher Besetzung sie genau auftreten, denn es ist klar, es ist hier eine Gruppe von Leuten, die dann immer wieder zusammenkommt. Kaum ein Stück ist mit der gleichen Besetzung eingespielt. Es sind Free Jazz Musiker dabei. Es ist, wie Max Weißenfeld mir erzählt hat, eben in Berlin inzwischen so, dass man fantastische Auswahl hat von großartigen Musikern. Er hat gesagt, das ist die beste Stadt der Welt, was sowas angeht. Paradiesische Zustände, die Leute haben Lust, was zu machen. Man will Sachen auch ausarbeiten, investiert da Zeit, weil eben man nicht ganz so viel Geld verdienen muss, wie zum Beispiel in London, wo sowas kaum noch möglich ist. Er ist jemand, wie ich finde, der tatsächlich den Musiken so auf Augenhöhe begegnet. Also er hat ein großes Interesse an Polyrhythmik, deswegen ja auch der Blick und die Reisen nach Afrika. Aber dann auch gleich gesagt, dann will ich da aber auch mit den Leuten was spielen und nicht jetzt einfach nur da was mitnehmen und so. Er hat dieses Ding, dass er eben nicht Sachen erklären will oder von oben herab und aber auch nicht devot ist und niederkniet für solchen Sachen, sondern der geht da hin und macht das. Und ich hatte ihn ja kürzlich getroffen und ihn gefragt, wie es zum Beispiel mit Dr. John war. Weil Dr. John kommt aus New Orleans, jener Stadt, in der die krudesten, wichtigsten Rhythmen überhaupt erfunden wurde, wo die Popmusik erfunden wurde. Und dann mit so einer Figur, ob er da nicht so ein bisschen Manschetten gehabt hätte. Und dann sagt er, nö, es war ja ein Funk-Album. Also das ist ja meine Musik, da komme ich jetzt her. Wenn er ein Bebop-Album gemacht hätte, wäre er ein bisschen nervös geworden. Aber war alles okay. Und das finde ich natürlich total spannend, dass er, dass diese Gelassenheit einerseits und aber gleichzeitig dieser Forscherwille hier eine total spannende Musik ergeben, die eben nicht dieser Weltmusik-Quark ist, der einem ja seit Jahrzehnten wirklich den letzten Nerv rauben kann. Das ist hier für mich, diese Platte ist ein kleines Wunder. Also du hast eben auch schon gesagt, Nadine, Sun Ra, Duke Ellington tauchen da auf. Aber nicht verfremdet. Die spielen den Duke Ellington so, wie man ihn spielen muss. Und ich habe ihn auch gefragt, warum. Er sagt dann, naja, Duke Ellington, er versteht es auch nicht, wird eigentlich gar nicht mehr erwähnt. Der ist nicht, über den wird nicht mehr gesprochen heutzutage. Und dabei ist es die zentrale Gestalt überhaupt im Jazz. Ohne den halt kein Sun Ra und kein John Coltrane und was weiß ich. Und er wollte einfach mal darauf hinweisen und dann spielen die mal eben so ein Ellington-Stück und du denkst dir so, wow, genau wie es sein soll. Also wahnsinnig, also ich würde gerne einfach mal ausprobieren, jemandem das mal vorzuspielen, zu sagen, wo kommt das her? Und es würde niemand auf die Idee kommen, Berlin. Ja. Jetzt vielleicht schon nach dieser Platte und dann kann man auch sehen, Berlin ist eben tatsächlich eine internationale, tolle Musikstadt geworden, in der solche Musik dann auch entstehen kann. Vielleicht im Moment sogar nur hier entstehen kann, ich weiß es nicht.
Das ist auf jeden Fall sehr beeindruckend. Was du eben gesagt hast, mit der so Weltmusik jetzt in Anführungszeichen, was es da schon alles Schreckliches gab. Es gab aber auch einen Typen wie Damon Albarn in den letzten Jahren, der mich in seinem Zugang, erinnert mich Max Weißenfels ein bisschen an ihn, weil Albarn geht ja halt auch in Kongo oder nach Mali oder macht sowas wie Rocket Juice in the Moon, wo dann Tony Allen da mit dabei ist.
Weißt du, was ich den wichtigen Unterschied finde? Der wichtige Unterschied ist, Weißenfels ist Schlagzeuger.
Ja.
Das heißt, das ist der Typ, der hinten sitzt und den Kram zusammenhält. Der ist nicht vorne an der Rampe. Und jemand wie Albarn, ich habe mich immer gefragt, warum funktioniert das hier so? Mhm. Ich glaube, weil der Bandleader ein Schlagzeuger ist. Und Albarn muss eben dann seine Stimme erheben. Und in dem Moment, wo er sie erhebt, allen Respekt für Damon Albarn, gerade was er da gemacht hat in den letzten Jahren, ist nochmal tatsächlich auch eine andere Ebene zu dem, was vorher an Unsinn unterwegs war. Aber sobald er die Stimme erhebt, wird es halt komischerweise eine Albarn-Platte irgendwo.
Obwohl, bei diesem Kongo-Ding, wo er fast gar nicht singt, und das hatten wir auch hier in der Sendung Kongo DRC. Number One. Ja, genau.
Ja, aber das ist ja eigentlich eine Compilation.
Ja, okay, aber da, okay, das kann man vielleicht nicht so gut vergleichen. Jedenfalls gibt es schon auch ein paar Beispiele, wo die halt meistens von Damon Albarn stammen, wie man auf Augenhöhe sowas machen kann und dass man auch als europäischer Mensch oder als europäischer Musiker unkolonialistisch darüber gehen kann. Und
das fasziniert mich an diesem Menschen, an diesem Schlagzeuger, dass der Sachen nicht benutzt, um sich selber damit groß zu machen, sondern wie Andreas schon gesagt hat, er sitzt hinten und führt die Regie. Ist als Schlagzeuger natürlich relativ einfach, weil du bist nun mal der Regisseur in der Band oft.
Er hat auch die meisten Songs geschrieben oder mitgeschrieben.
Und dass er so dass er diese Sachen aufnimmt und nicht nachspielt, sondern weiterentwickelt, auch Leute zusammenbringt, die vielleicht sonst gar nicht zusammen spielen würden. Das ist faszinierend, finde ich.
Gut, wir hören das Motto dieser Band und das ist eine kleine Verbeugung, finde ich, dann auch doch nochmal vor Sun Ra, nämlich Invisible Joy. Ja, da läppert das Stück so langsam aus und bei Sun Ra war das dann immer so, dass das 20-köpfige Orchester dann so langsam von der Bühne schlich. Vielleicht machen die das ja heute im Jam auch, wie gesagt, so 23.10 Uhr. Polyversal Souls mit ihrem Album Invisible Joy und das ist die Wertung.
Hit, 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 Hit.
Ja, genau. Toll.
Gerecht.
Soundcheck. Das musikalische Quartett von Radio 1 und Tagesspiegel.
Auf zur nächsten Platte und da steht drauf: Adrian Young presents 12 Reasons to Die 2, starring Ghostface Killer. Fabian Wolf, bitte.
Ja, und Ghostface Killer ist Mitglied vom Wu-Tang Clan, der Hip-Hop-Clan aus Staten Island. Ist ja immer noch einer der legendären Namen des Rap, aber eigentlich schwächelt er schon seit mindestens 15 Jahren. Es gibt immer mal wieder so lahme Comeback-Alben oder vor allem müde Konzerte, wie vor einer Woche hier in Berlin, wo dann noch nicht mal alle Bandmitglieder dabei sind. Und der Einzige, der eigentlich die ganze Zeit über Qualität abgeliefert hat, ist eben Ghostface Killer. Der war beim Wu-Tang Clan immer der Wilde, der so Geschichten über Verrat und schiefgelaufene Deals von der Straße erzählt hat, mit seinem ganz lauten, schnellen Flow und so surrealen Details, also so ein klassischer Storyteller. Ein besonderes Thema war dabei auch immer italienisches Essen. Er hat immer gesagt, dass sein Rap quasi wie Viti ist und Comicbücher. Er nennt sich zum Beispiel auch oft Tony Starks, also wie der Iron Man. Und in den letzten 6 Monaten alleine hat er 3 Alben veröffentlicht, ein Soloalbum, ein Kollaboalbum mit einer kanadischen Jazz-Hip-Hop-Gruppe und jetzt eben 12 Reasons to Die Part 2. das erste 12 Reasons Album ist von 2013 und hat diese kleine Ghostface-Renaissance ein bisschen eingeleitet. Ghost hat die Geschichte eines schwarzen Gangsters erzählt, der verraten und ermordet wird und dann aus dem Jenseits zurückkehrt, um seinen eigenen Tod zu rächen. Das war eben dieser Ghostface-Killer. Produzent ist wieder Adrian Young, wie damals auch schon, der nicht nur wie alle Sweet Soul aus den 70ern total gut verstanden hat, sondern auch vor allem auch immer Ennio Morricone im Ohr hat. Das passt sehr gut zusammen, weil das Album sehr italienisch-filmisch war, irgendwo zwischen Dario Argento und Milano Calibro 9. Dazu gab es sogar einen eigenen Comic, also es sollte so ein Multimedia-Geschichtsding werden. Jetzt ist das Sequel da und die Hauptfigur ist eigentlich nicht mehr Ghostface Killer, sondern der abermals schwarze Gangster Lester Kane. Der wird dargestellt von seinem Wu-Kollegen Raekwon. Die beiden arbeiten schon seit 20 Jahren zusammen und ihre Chemie ist so ein bisschen wie bei De Niro und Joe Pesci in den Scorsese-Filmen. Also Raekwon immer so ein bisschen kühl und analytisch und Ghostface dann halt wild und wahnsinnig. Beide sind dann an Rap-Standards gemessen eigentlich schon ältere Herren, also Ghostface ist 46, Raekwon glaube ich auch, aber wenn es um Storytelling geht, dann sind die beiden eigentlich immer noch ganz oben, die sich auch total gut verstehen und das merkt man vor allem am Track King of New York, mit dem die Platte so ein bisschen beginnt.
King of New York, Ghostface Killer featuring Raekwon aus dieser Platte, Adrian Young und Ghostface Killer 12 Reasons to Die Part 2.
Ja. Ja, feine Sache. Also mir gefällt das gut. Es hat so einen schönen Retro-Touch, das reißt jetzt nicht irgendwie die Hip-Hop-Welt aus den Angeln oder so, aber es ist irgendwie einfach prima. Also mir gefällt es auch übrigens besser als das erste, der erste Teil, vor allen Dingen, weil jetzt nicht mehr dieses Knistern drunter liegt. Also da war immer so dieses Plattenknistern drunter, aber jetzt, ich find's klasse.
Also, ja. Ihr wisst ja, ich bin nicht der große Hip-Hop-Spezialist, deshalb kann ich da nur rein emotional argumentieren. Ich kann das auch, so wie du sagst, mir gut anhören. Ja. Angenehm zu machen. Was ich lustig finde, ist irgendwie so eine Parallele. Kommen jetzt die Fernsehserien auch in die Hip-Hop-Musik? Jetzt werden Geschichten erzählt, es werden Sequels und Prequels gemacht und es werden Geschichten erzählt, naja, fortgesetzt.
Aber der Wu-Tang Clan hat doch auch schon immer diesen ganzen Shaolin-Quatsch erzählt und die waren, also das ist jetzt auch nicht so Neues, oder?
Naja, nee.
Das ist auch eine Frage, die ich mir gestellt habe als Nicht-Hip-Hop-Spezialist. Also nicht. Gut, schon mal was gelernt heute. Das hat sich der Abend gelohnt.
Man kann sehr, sehr viel für diese Platte sagen, aber auch genauso viel gegen sie. Vielleicht sage ich erstmal was für diese Platte.
Ja, sag doch mal positiv.
Sie ist sehr kurz.
Sie ist natürlich von der Produktion her knochentrocken. Das heißt, ja, du hast eben gesagt, Retro. Ich bin ja mit Herrn Young befreundet, richtig gehend, auf Facebook. Also nicht einfach nur Follower, sondern
Friends. Er hat schon mal was
Friends.
Von dir geliked.
Er hat schon mal was von mir geliked, weiß ich gar nicht. Nee, aber und da konnte ich halt in den letzten Monaten immer sehen, dass er da permanent Ennio Morricone-Covers postete. Er hatte ja in Los Angeles ein Schallplattengeschäft, das die Aufgabe sich gestellt hat, dass du jede Platte rausziehen kannst und die ist gut. Also es gibt kein Füllmaterial, sondern nur Classics, nur wichtiges Material. Und da fällt halt auf, dass er natürlich verfallen ist einer Hip-Hop-Ästhetik, die schon lange, lange tot ist, die eigentlich nur noch von komischen japanischen Mixmeistern am Leben erhalten wird oder so Straßenjungs in Washington, wie heißt er doch gleich, RJD2. Nee, nicht RJD2. Fällt mir nicht mehr ein. Egal. Also, Er biegt die ganze Zeit Tribe Called Quest, hängt mit den Jungs dann rum, er postet deren Plattencover, wenn mal wieder so ein klassisches Original reinkommt. Also der ist da wirklich so mit ganz großen Augen steht er davor und seine Könnerschaft besteht tatsächlich darin, sowas nachzubasteln, wobei das hier ja alles, ist zu 99% Live-Instrumentarium, alles von ihm eingespielt.
Analog
und,
aufgenommen.
Ja, natürlich, es muss natürlich dann auch sein. Ohne dass ich da jetzt irgendeinen Mehrwert hören könnte, weil das ist natürlich bei einer Schichtproduktion völliger Quatsch. Das kann man auch digital letztlich machen. Das macht er sehr gut. Das ist sehr luftig. Das erschlägt einen nicht. Die Raps stehen so da, dass man sie gut verstehen kann, etc. Und es ist ein geschlossenes Produkt und vielleicht kann ich nach dem Stück dann die Sachen sagen, die gegen diese Platte sprechen.
Spannung.
Get the money. Ghostface Killer mit Vince Staples, Get the Money, produziert von Adrian Young, 12 Reasons to Die, Part 2.
Ja. Das Stück mochte ich, weil, also du hast gerade gesagt, dass es eigentlich so luftig klingt und ne, und man kann auch die Raps gut hören. das passt ja eigentlich nicht so zu dem ganzen Wu-Tang-Ding. Also auch wenn Adrian Young jetzt seine eigene Stimme hat, aber eigentlich suchen die ja alle seit 20 Jahren nach diesem original grimy Sound vom ersten Wu-Tang-Album, den es ja auch nur gab, weil die so wahnsinnig schlechte Mikrofone hatten und in der Produktion irgendwie es irgendwie ins Studio geregnet hat und die Bänder noch irgendwie so durchschwemmt wurden und dann nochmal extra scheiße klang. Und seitdem versuchen die alle, das irgendwie nochmal einzufangen, aber es klappt halt nie. Was ich hier bei dem Album ganz angenehm finde, eben, dass Adrian Young nicht irgendwie, ja, wir reproduzieren das jetzt und wir machen das extra grimy und total suppig und bla 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 und so, sondern also, nee, ich mag das Zeug total gerne, ich bin damit aufgewachsen, da habe ich es auch so ein bisschen gelernt, aber trotzdem mache ich jetzt mein eigenes Ding draus. Das finde ich ganz angenehm, dass halt eben auch so eine Ghostface-Killer-Adrian Young-Kollaboration ist und nicht einfach nur Adrian Young bedient ihn jetzt und schickt ihm irgendwelche, so sendet ihm irgendwelche Beats zu, so irgendwie in so in Lobpreisung, ah, endlich darf ich mit einem Original Head oder so zusammenarbeiten.
Ja, ich finde ja diese hier auch, Nadine hat eben auch gesagt, besser als die erste. Von der ersten habe ich mir tatsächlich dann auch nur das Instrumental-Album gekauft, weil es da meiner Ansicht nach noch nicht so gut funktioniert hat. Also ich hatte so das Gefühl, dass Ghostface da teilweise einfach nicht genau wusste, wo er sich befindet. Und aber mein Problem ist halt hier, dass das Dinge, die mir bei, sag ich mal, Soul und Surfpunk und was weiß ich gefallen, nämlich ein klares Bekenntnis zu so einer bestimmten Retro, zu so einem bestimmten Retro-Zeitfenster im Hip-Hop gar nicht gefällt. Also mein Plattenhändler legt mir auch ständig Sachen hin, sagt, ja, es ist super toll, das musst du kaufen und so. Und ich sagte, nee, ich weiß schon, was du mir da wieder geben willst. Und das habe ich aber schon 1990 im Original gehabt und das reicht mir dann auch, weil ich kann mir das Original anhören. Also sprich, im Hip-Hop gefällt es mir nicht, wenn auf so eine wirklich dann Gesamtkunstwerk geschlossene Art und Weise, und Adrian Young ist ein Gesamtkunstwerk, also seine Klamotten sind vom Peakfeinsten, das ist alles austariert, das stimmt alles. Gerade hat er kürzlich auf Facebook gepostet, dass er jetzt im Wartezimmer von Rolex sitzt, um sich seine erste Rolex dann anpassen zu lassen und so.
Hast du es also geliked?
Natürlich nicht. Nein, ich finde das affig. Ich finde das total bescheuert. Der Typ ist ja nicht wirklich reich in dem Sinne. Also der hat wahrscheinlich ein Jahr auf diese Rolex gespart. Soll er sie sich kaufen, aber gut, anyway.
Aber wenn du dir anhörst, was Ghostface in den letzten 15 Jahren gemacht hat, seit Supreme Clientele, da haben sich die Sachen eigentlich alle so angehört. Also die waren mal ein bisschen luftiger oder mal ein bisschen poppiger oder mal ein bisschen mehr so Trap, nicht Trap-Beat, ne, so Boom-Bap-mäßig, aber eigentlich macht er seit 20 Jahren, seit dem ersten Wu-Tang-Album, genau immer über solche Beats seine Sachen. Jetzt eben von einem, der so richtig kann und dann eben noch ein paar andere Sachen mit reinbringen kann.
Ja, aber ich meine, der hat jetzt...
Deswegen weiß ich gar nicht, ob man das Retro nennen kann, sondern einfach nur in der Zeit stecken geblieben. Was ja total okay ist, weil es auf einem Album wie Apollo Kids oder so total funktioniert.
Also er hat ja kürzlich dieses Ding gemacht, 36 Reasons, wo er begleitet wird, auch von so einer Neo-Soul-Produzentenkapelle. Gleichzeitig hat er auch dieses Album, das ich leider nicht gehört habe, mit Bad Bad Not Good gemacht.
Ja, Soul, ja.
Das finde ich ein ziemliches Wagnis eigentlich, mit so einer kranken, ja, nennen wir sie ruhig Jazzband. Ja, ich finde das irgendwie komisch. Also mir ist das...
Mein Problem ist eher, also ich meine, der Typ kann immer noch rappen, ne? Aber dieses so, so alle Tore offen, alle Dämme gebrochen und jetzt irgendwie, this rap is facing the reality wie Bologna, Lasagna, Broccoli, la la la, I'm gonna fuck you up oder so. Also irgendwas reingeworfen, nur damit es irgendwie in den Flow passt. Dieses Stream of Consciousness Ding, das kann er halt einfach nicht mehr. Also auf dem Album kann das zum einen nicht, weil es halt so eine blöde Story gibt, die erzählt werden muss.
Die Story ist total blöd, ja.
Und ansonsten, weil er natürlich jetzt auch schon, ne, ich meine, der hat das so, der, wenn man seit 23 Jahren solche Rhymes bittet, dann kann man auch irgendwann nicht mehr, weil quasi jede Kombination von Comicbook-Referenz, Kung-Fu und italienischem Essen dann halt irgendwann mal gebracht ist.
Ich habe meine wenigsten Probleme mit Ghostface auf dieser Platte. Also ich, die Tracks und so, das ist, ich finde es irgendwie auf perverse Weise faszinierend, aber ich will es nicht. Mhm. Ich will es einfach nicht. Es hat, ich meine, guckt ja an, was Typen, obwohl ich den auch nicht unbedingt mag, Flying Lotus oder also diese ganze Crew, dieser ganze Brainfeeder-Quark, der mir auch wahnsinnig auf die Nerven gehen kann, aber die sind wenigstens noch irgendwie so auf so eine komische Art und Weise durchgeknallt und haben da auch ihre eigene anderes. Kirche. Nein, wieso? Ja, das ist die Schule des Hip-Hop. Das ist,
ja, aber der ist doch eher was, also das ist doch eher was für alte Wu-Tang-Clan-Fans, die auch nochmal irgendwie...
die nochmal den richtigen Hip-Hop spüren
Genau, wollen. Und ich meine, die wären doch wahnsinnig, wenn die ein Flying Lotus-Album hören.
Ja, das sollen sie auch. Das ist aber genau nein, das ist aber genau der Punkt. 36 Chambers hat damals Leute wahnsinnig gemacht. Das war eine Revolution und sowas gibt's natürlich nicht immer, das gibt's nicht oft. Und es gab dann Schwämmen und ich weiß nicht was von Zeug, aber so eine Comfort Zone, die hier aufgemacht wird, also das ist ja vorgeblich, also unglaublich viel, dieser Ennio Morricone, Giallo Soundtrack, also frühe 70er, dieses ganze kranke Zeug als Einfluss, damit schockst du keine Oma mehr heutzutage, aber die tun so als ob und das geht mir so ein bisschen gegen den Strich irgendwie.
Aber das ist ja das ganze Wu-Tang-Ding, die sind ja alle nur so eigentlich im Grunde Nachlassverwalter ihres eigenen Erbes, also von The RZA, der dann irgendwie für Kanye West nochmal Nina Simone irgendwie hochpitchen darf oder so, die bringen's ja, also ne, ich meine Ghostface und Raekwon bringen's von allen noch am meisten, aber eigentlich ist das ja alles so eine ziemlich traurige Veranstaltung.
Resurrection Morning, Ghostface Killer, produziert von Adrian Young und die Gäste sind Bilal und Raekwon und das ist die Wertung.
Geht in Ordnung, geht in Ordnung, geht in Ordnung, geht in Ordnung.
Ich habe ein kleines Problem und das ist folgendes, ich wache nachts auf und in meinem Kopf spielt Musik und es hört nicht auf und dann verfolgt mich das mitunter wochenlang.
In letzter Zeit, Angst vor dir.
Ja, in letzter Zeit ist es ein Song von Roland Kirk und ich wollte heute eigentlich den Rassan Roland Kirk Tag ausrufen. Weil es einfach vielleicht der größte Jazzmusiker ist, der, ja, nicht immer nicht der größte, aber für mich der tollste überhaupt. Seine Konzerte waren wie Aquarienbesuche und ich mochte ihn immer sehr.
Jetzt habe ich auch Angst.
Als Kind erblindet.
War schon zwei.
Als Kind erblindet, aber hat sich da nicht ergeben, war mega agro, hat Leuten auch schon mal aufs Maul gehauen, wenn er sie getroffen hat. Und er konnte mehrfach, also drei Saxophone gleichzeitig spielen und überhaupt. Und es ist immer tolle Musik rausgekommen.
Drei Saxophone und ein Regenschirm.
Ja. Volunteer Slavery ist eine seiner besten Platten. Kaufen Sie die bitte. Und daraus gibt es jetzt das Stück Spirits Up Above.
Soundcheck. Das musikalische Quartett. Auf Radio 1.
Nächste Stunde, nächste Platte. Nadine Lange mit Ezra Furman. Und Perpetual Motion People.
Genau. Ezra Furman ist 28, kommt aus Chicago, lebt inzwischen in San Francisco und ist ein ziemlich umtriebiger Typ. Er hat nämlich schon drei Alben aufgenommen mit Ezra Furman and the Harpoons. Und wir sprechen jetzt über sein bereits drittes Soloalbum. Also nicht schlecht, hat einen ganz schönen Output. Und der Titel des Albums, Perpetual Motion People, passt auch ziemlich gut auf ihn selbst. Er ist nämlich selber auch so ein Typ, der ständig in Bewegung ist, total unruhig, rastlos. Und jemand, der sich auch ungern auch auf irgendwas festlegen lässt, unter anderem auch auf kein Genre. Bei ihm geht es vom Rock, Pop, Punk bis Doo-Wop, alles dabei. Zu seinen Vorbildern gehören unter anderem David Bowie, Lou Reed, Bob Dylan, das kann man auch alles hören in seinen Songs und er lässt sich auch nicht gerne auf ein Gender festlegen, genauso wenig wie auf ein Genre. Er ist sozusagen genderfluid, das erklärt er auch länglich in den weiß auf rosa gedruckten Liner Notes und das sieht man auch schon am Cover des Albums, da steht er nämlich mit Lippenstift und so einem schwarzen Mini-Kleidchen und er erklärt dann halt auch in diesem Text, dass er schon als Jugendlicher das eigentlich immer schrecklich fand, so maskulin rüberkommen zu müssen und hat das immer als Bürde empfunden und hat wohl dann auch bald festgestellt, dass er eigentlich sich nicht nur in Mädchen, sondern auch in Jungen verliebt, also er bezeichnet sich als bisexuell. Und in diesem sehr ausführlichen, ich finde fast ein wenig geschwätzigen Text, kann man noch weitere Sachen über ihn erfahren, nämlich zum Beispiel, dass er mit Anfang 20 mal ziemlich schlecht drauf war und sich umbringen wollte, dass er mal in einem Van gewohnt hat und dann in einem schäbeligen Apartment, wo er dann ausgeraubt wurde von seinem Mitbewohner, also der hat ihm seine Schecks und so weiter geklaut und eigentlich hat er reiche Eltern oder auch seine Tante, der hätte bei denen wohnen können, aber das wollte er alles nicht, wollte sich selber durchschlagen und ich hatte so ein bisschen Probleme, ihm das alles abzunehmen, sowohl die Kleider als auch den Lippenstift, als auch diese Geschichte. Ich dachte, warum breitet er das so aus? Und ich fand auch seine Songs sehr überdreht und hatte so eine kleine Abwehr gegen ihn die ganze Zeit, bis ich dann bei diesem wirklich langen Text zum letzten Absatz kam, wo es dann plötzlich um Religion ging. Und wir wissen ja, Amerikaner, Religion, das meinen die immer ernst. Also 99% der Fälle machen die damit keine Witze. Und als dann Ezra Furman dort erklärte, dass er ist Jude, also das, ja genau, und was ihm das Judentum halt gegeben hat, unter anderem die Lehre, dass jeder Mensch einmalig ist und unersetzlich und dass ihm das total wichtig ist, das auch zu verbreiten. Und da war mir klar, okay, das ist alles komplett ernst gemeint und ich muss mich dazu durchringen, ihm zu glauben. Und ja, die Rastlosigkeit, die nimmt man ihm auf jeden Fall ab. Das kann man auch gut im ersten Song hören dieses Albums. Der heißt nämlich Restless Year und den hören wir jetzt mal.
Ezra Furman und Restless Year aus seiner Platte Perpetual Motion People.
Also die Rastlosigkeit der Platte nehme ich der Platte ab.
Ja, das habe ich auch gesagt. Ja.
Fühle mich als Hörer hin und her geschubst, so ein bisschen.
Ja.
Oder auch ziemlich stark hin und her geschubst. Und das macht mich ein wenig ratlos. Und vielleicht verstehe ich es einfach auch nicht. Aber wir haben ja jemanden da, der uns alles erklären kann. Habe ich gerade gelernt. Also heute ist für mich richtig Bildungsurlaub hier, was ich alles lerne heute.
Ich verstehe gar nicht, warum ihr das alle irgendwie so inauthentisch findet oder glaubt, dass der da irgendwie so ein Act spielt oder das irgendwie aufsetzt oder so. Ich habe so vom ersten Moment dann gedacht, ja, alles klar, so, das ist halt so ein Typ. So, also, ne, wie ich sie auch irgendwie kenne oder was, wo ich denke, ja, der ist irgendwie, was weiß ich, Ende 20, irgendwie Nerdy Jew, kommt aus so einer. Also ist in der Masorti-Gemeinde, die aber trotzdem irgendwie queer-freundlich ist und so. Mag halt so 60er, 70er Glam-Trash, bisschen Camp und macht dir da eben aus der Musik. Ich verstehe gar nicht, warum das so jetzt so quasi so puzzling ist.
Nee, ich weiß nicht. Ich finde halt keinen Zugang. Also wenn ich das höre, denke ich mir, kann ich auch eine alte Violin-Femme-Platte von mir auflegen.
Femmes.
du hast es mir gerade gesagt. Ich kann also Violin-Femmes-Platte auflegen oder manches, ja, keine Ahnung, ich finde ihn halt nicht so sympathisch. Und
ich finde ihn total sympathisch. Also ich habe, also das ist jetzt so quasi so mein Flag-Planting-Moment. Also alle 10 Jahre kommt irgendwie ein Jewish Musical Genius Smartass vorbei. 60ern war es Dylan, 70ern war es Jonathan Richman, in 80ern waren es die Beasties, in 90ern war es Beck, in 0er Jahren war es Adam Green und das ist jetzt eben er.
Oh, hallo!
Ja, nee, das meine ich auch total ernst.
Das
so.
Ist aber jetzt
ich kann das auch nicht erklären, das kaufe ich ihm alles ab, es ist catchy as hell, da ist irgendwie so ein wütendes Herz, da sind Gags, das ist irgendwie Metamusik, die trotzdem jetzt irgendwie nicht nervt und das hat mich total gekriegt. So vom ersten Got a Bus Pass an.
Ja, ihr seid einfach zu alt.
Ja, aber du bist ja jung im Herzen, also erklär
es. Sei zu goyisch.
Nee, die Frage ist, was wäre, wenn uns heute eine Band wie die Violent Femmes unterkäme, wo die Religiosität eine andere ist, nämlich ich glaube Baptistentum. Er ist ja, glaube ich, Baptistenprediger, der Chef der Band. Wir haben das Problem in letzter Zeit eben häufiger, dass wir mit Musiken zu tun haben, für die wir hier in dieser Runde häufig tatsächlich zu alt sind, weil wir die Quirkiness nicht mitbekommen mehr, nicht wissen, wie die jungen Menschen heute oder welche Musik sie gut finden. Da ist was abgerissen.
Naja, also ich weiß nicht, ich finde jetzt über das Queere natürlich schon auch einen Zugang und ich müsste den eigentlich total mögen. Aber mir ist das auch irgendwie zu sehr zusammengeschmissen. Und also wenn er dann zum Beispiel versucht, ernst zu sein, ja, es gibt da Lieder, zum Beispiel das letzte, so ein akustisches Stück, wo er fast so ein Blues, was ist denn das, ein Country-Stück oder ein Blues? Ich weiß gar nicht mehr so genau. Und dann singt er darüber, dass er nur noch einmal sünden wird und nie wieder. Und davor ist halt die totale Party immer los. Und
ja, aber weißt du, er ist Jude, was hat er mit Sünden am Hut?
Warum singt er dann darüber? Oder?
Weil das dann eben der Meta-Moment ist, wo er sich mit einem Stück historischen Erbes irgendwie auseinandersetzt, wo er, ne? Ich meine, er ist trotzdem, weißt du, er kommt aus fucking Chicago. So, natürlich hat er auch mit dem ganzen Blues-Zeug irgendwie zu tun und sei es irgendwie als Tradition, die er irgendwie widerwillig atmet, aber das meint er dann nicht ernst, beziehungsweise er meinte schon ernst, aber eben auch nicht ernst.
Ja, genau, das ist genau der Punkt. Was meint er denn jetzt? Also das ist der Schlusspunkt von der Platte.
Ich meine, muss er denn was meinen? Er kann ja auch einfach sagen, okay, das ist jetzt diese Art von Musik, das ist jetzt die Art von Pose, das ist die Art von jetzt Selbstöffnung oder so, oder quasi so Sündentum, dass die da erforderlich, was ist denn, wenn ich jetzt mal so tue?
Ja, also, genau, aber dann erzählst du mir halt irgendwie über ein halbes Liner-Note-Booklet von deinen Selbstmordabsichten und sagst dann später, ich bin froh, dass ich es nicht getan habe und so weiter und so fort. Wenn es dann alles nicht so gemeint ist, dann bin ich eben raus. Also dann kann er seine Tänzchen irgendwie alleine aufführen. Also das finde ich irgendwie, keine Ahnung. Wenn man, ja, gleichzeitig ironisch und unironisch sein zu wollen, ist, finde ich, schwierig.
Aber ich finde, das ist ja so das Ding der letzten großen 15 Jahre, das irgendwie sein zu wollen. So, das ist ja so von David Foster Wallace angefangen. So irgendwie, dass die Widersprüche aushalten, aber trotzdem irgendwie nicht full of shit sein wollen.
Hm. Vielleicht hören wir mal Ordinary Life mit einer sehr schönen ersten Zeile. I'm sick of this record already.
Ordinary Life, Ezra Furman. Schade, dass wir gerade nicht das übertragen konnten, was gesprochen wurde, als die Musik lief.
Ey, ein Glück.
Aber aus Gründen des Jugendschutzes ist es auch besser so. Ich will ja auch meinen Job behalten hier.
Mich lässt diese Platte ratlos zurück, nach wie vor, muss ich sagen. Es sind ein paar Songs, die finde ich okay. Aber es ist dieses Gehetzte, gut, wenn er dieses Gehetzte wirklich darstellen will, dass er sozusagen hin und her gerissen ist zwischen all dem, was ihm so durch den Kopf und durch die Gefühlswelt geht, dann mag das hinkommen. Aber vielleicht hast du ja recht, vielleicht bin ich wirklich zu alt und will mich einfach nicht mehr so voll sulzen lassen.
Der lebt jetzt ja in Kalifornien eine Weile schon.
In,
ne?
In Auckland, ja.
Auckland,
ich dachte,
ja.
Das ist San Francisco. Ah, egal. Ja. Bay Area da.
Mhm.
Und?
Ja, nee, ich bin kürzlich Kalifornien begegnet und auch wenn die so fast mein Alter ungefähr waren, das ist schon anstrengend. Also ein ständiges, man kann sich nicht geradeaus unterhalten, es ist permanent, muss irgendwas gecheckt werden, alle 3 Sekunden werden Themen, also du überlegst gerade, was du sagen möchtest und schon geht es um was ganz anderes und so. Ich glaube, die sind vielleicht einfach auch aufgrund der Situation da bei ihnen einfach in so einem Dauererregungszustand.
Du meinst also, Dürre, kein Wasser, Schwarzenegger?
Also ich habe nur
Tech-Kram und
tiefenentspannte Kalifornier kennengelernt auf meinen Urlauben dort.
Ja, vielleicht kenne ich die falschen, aber...
Vielleicht sind ja auch nicht alle Kalifornier
gleich. Lousy Connection, Mark to Hark to the Music, Wobbly, Trip of a Match. Also das ist alles so fragmentarisch in den so hingeschnitzt irgendwie. Aber es ist, glaube ich, College-Musik oder sowas, keine Ahnung.
Ey, aber da kommen noch ziemlich viele Saxophone vor, das müsste dir doch eigentlich gefallen.
Nee.
Weil nämlich die stören zuweilen, ja. Weil sie manchmal auch nicht stimmen, was sie da spielen.
Ja, dieser Typ, der ist wohl sehr zentral für die Platte, den sollte man vielleicht noch erwähnen. Der heißt Tim Sandusky und der macht diese ganzen, vor allen Dingen Tenorsaxophone und hat die Platte auch produziert und ist irgendwie sozusagen... kriegt ja auch einen Credit als der gute Geist hinter dem Ganzen, aber er drängelt sich auch schon mitunter mit seinem Saxophon extrem elend in den Vordergrund, das muss man auch mal erwähnen. Ja.
Tja, stehen wir da, oder wie, oder was?
Ja, was soll ich sagen? Also ich bin jetzt auch, sein Tumblr heißt ja Guide for the Perplexed, wie das große philosophische Werk von Moses Maimonides aus dem 13. Jahrhundert, also keine Ahnung, er ist einfach so ein verwirrtes ADS-Kind, das irgendwie so alles irgendwie aufgesogen hat aus diesem musikalischen Kosmos, der ja auch offensichtlich auch was produzieren kann, was irgendwie funktioniert. So, das ist ja jetzt nicht irgendwie hingerotzte Musik, die jetzt überhaupt nicht catchy ist oder jetzt gar nicht greift und hat halt dieses so, die Welt ist so offen und ich könnte jetzt gleich explodieren vor lauter Gefühlen und Gedanken und Haltung und ändere auch ganz schnell meine Meinung, aber komme dann doch zu diesem grundsätzlichen, ja, eigentlich wollen wir auch alle nur Mensch sein, Ding zurück. Das ist er halt. Ich war auch tatsächlich überrascht, weil mich das eigentlich schon nerven sollte, aber irgendwie ist da dieses wild angry heart, das mich dann irgendwie doch kriegt.
Also was man ihm schon zugute halten muss, das sind diese 2 Stücke, in denen es halt um dieses Gender-Ding geht, was in Amerika, glaube ich, auch nochmal viel schlimmer ist. Wenn man diese Rollen nicht performt, wie es soll, sind die Sanktionierungen, glaube ich, schlimmer als hier. Gerade in so einer Stadt wie Berlin kann man ja alles machen, aber dieses Wobbly und Body Was Made, was wir gleich noch hören, da thematisiert er das. Und wenn so jemand halt schon mal sowas singt wie Your body is yours at the end of the day and don't let the hateful and, oh mein Gott, das ist so klein, try and take it away. Also, ne, ja, ich habe eine Lesebrille, die ist noch gar nicht rausgekramt. Jedenfalls, da bin ich auf jeden Fall bei ihm und denke mir, wenn das jetzt ein queeres Kind in irgendeinem blöden Boston oder Chicago hört und verzweifelt ist und ihm das irgendwas sagt, dann bin ich ja schon froh. Also von daher, alles schön. Aber ich glaube, ich bin da auch einfach nicht die Zielgruppe, leider.
Perpetual Motion People heißt das Album. Ezra Furman hat's gemacht. Sein Spiritual Guide spielt leider Saxophon. Body Was Made. Oh Gott. Body Was Made haben wir gerade gehört und das ist die Wertung.
Geht in Ordnung. Geht in Ordnung. Geht in Ordnung. Hit.
Der Hit kam von Fabian Wolf.
Soundcheck. Das musikalische Quartett. Von Radio 1 und Tagesspiegel.
Ja, für eine Sendung, die ja auch wöchentlich ums Überleben kämpft in dieser schwierigen Welt, ist es solch ein Wetter natürlich katastrophal. Ich sehe es gerade, Reaktionen auf der eigentlich unfehlbaren, fabelhaften Facebook-Seite Andreas Müller Soundcheck sind heute sehr lahm. Was nicht an den Servern, sondern an den Fingern liegen dürfte, beziehungsweise die Hörerinnen und Hörerschaft sitzt jetzt geschlossen draußen.
Nee, die sind alle im Jahren bei Polyverse Souls.
Das fängt doch erst um
23.10
an.
Stichwort dürfte wohl Biergarten heißen. Ne?
Ja, genau.
Oder Koma.
Aber man kann es...
Die Platte kommt doch jetzt noch.
Was? Jetzt kommt die Partyplatte, genau.
Ja, stimmt. Jetzt schießen wir sie endgültig ab.
Aber das ist Zeit für den Hinweis an dieser Stelle. Diese Sendung ist auch nachzuhören. Also sobald sie beendet ist, wird wie durch Wunder, Zauberhand das Ganze hochgeladen und auf www.radio1.de kann man mit ein bisschen Recherche quasi Kombination von Gehirn, Tastatur und Oberfläche der Website, wenn man das zusammenbringt, auf den Mitschnitt stoßen und den nachhören. Mit Musik, allerdings nur 7 Tage lang. Vor- und Rückspulen ist nicht erlaubt.
Aber wie ist denn das jetzt, wenn der Soundcheck ausfällt? Kann man das dann 2 Wochen lang hören?
Ja. Nein.
Also wenn meine Sendung ausfällt, weil ja im ersten des Monats ja ich immer hier sitze und meine Sendung nicht ist, dann läuft die davor 2 Wochen.
Weil jemand vergessen hat, sie zu löschen.
Genau deshalb, ja. Also ja. Nicht verraten, bitte.
Jetzt haben wir es ja verraten.
Ich habe nichts gesagt. Weiß einer was?
Sind wir übrigens schon beim Stichwort.
Genau, ich wollte dir halt so einen Ball zuspielen. Das jetzt hast du ihn auch endlich aufgefangen.
Wir, Nadine Lang und ich werden irgendwann enden, so eine Talkshow zu moderieren. Wie heißt der? Giovanni Di Lorenzo zusammen mit...
Wer Amelie Fried, aber die ist, glaube ich...
Tot? Die ist tot. Ich weiß es nicht.
Wie heißt die Tagesschau? Judith Rake. Ne?
Judith Rake ist dein Sweetheart.
Mit der bin ich auf Facebook übrigens befreundet.
Ja, scheißegal, jetzt sag mal, was du sagen wolltest.
Das ist ziemlich krass, was die so postet. Ich glaube, ich
melde mich dann... Ganz viel KenFM-Zeug und so.
Was für Zeug?
Ganz viel KenFM-Zeug und so.
Nein.
Ey, Leute, das war die andere,
die Bücher geschrieben hat.
Pferdebilder, tatsächlich. Pferdebilder. Und das Tollste ist immer...
Willst du mich doch nicht mit einer Pferdebilder-Posterin vergleichen? Hallo?
Das Tollste ist immer... Können Sie mal zum Punkt kommen, worauf wollen Sie denn hinaus?
Wenn sie dann nachts irgendwie so postet, hallo, ich warte jetzt, bin jetzt in der Nachtschicht, jetzt noch eine Brezel oder eine Banane oder ein Joghurt. Dann postet sie sich.
Es ist nur deine Fantasie, Andreas, die da mit dir durchgeht.
Nein, es ist wirklich
was. Es ist nur deine Fantasie, mehr
Judith,
nicht.
Und Judith Rakers hat, glaube ich, 800.000 Follower.
Fast so
mit ihren Joghurtbildern. Das muss man sich mal vorstellen.
Und, teilen die auch Leute? Share?
Das bis zu 30 Mal wird das wirklich. Das ist wirklich wahr. Das ist unfassbar.
Sag mal, wollen wir nicht einfach mal eine Soundcheck-Sendung machen, ohne jegliche Musik?
Ja, das machen wir schon die ganze Zeit. Du hast es noch nicht gemerkt. Und wenn ich mal sagen darf, Andreas Müller Soundcheck auf Facebook hat im Moment 1612 Follower.
Ja.
Das werden gleich weniger sein, wenn das so weitergeht. Ja,
aber du hast immer noch nicht den Ball aufgenommen.
Aber vielleicht sollte ich wie Judith Rakers entweder irgendwie posten, wie ich mit meinem Pferd Speedball in Hamburg auf dem, was weiß ich, wie heißt das? Regatta? Das sind die Schiffe. Wie heißt das bei Pferden?
Nein, über die Alster.
Rennbahn.
Nicht Rennbahn. Ja, so Hürdenlauf für Pferde. Wie heißt denn das?
Springreiten.
Springreiten, genau. Die macht immer so Promi-Springreiten in Hamburg. Mit der hat so ein eigenes Pferd, was sie wahrscheinlich irgendwie 50.000 Euro im Jahr kostet oder so. Das postet sie oder Joghurtbilder. Oder ihre Füße beim Spaziergang
am Elbstrand in
Hamburg. Oh, das ist aber gewagt. Fußbilder im Internet posten.
Nimm doch bitte mal den Ball von Nadine auf. Ich weiß gar nicht mehr, wo redet ihr denn überhaupt?
Wir haben hier in dieser Sendung übrigens schon mal Fußfotos hochgeladen. Als Selfie.
Wir tun alles, um nur nicht zu diesem
strunzlangweiligen
Mutfall. Das sind wichtige Informationen.
Und jetzt gleich kommt.
Die 3 Leute, die uns jetzt noch zuhören, werden sich natürlich fragen, wieso, weshalb, warum. Nächste Woche fällt der Soundcheck mal wieder aus. Unglaublich.
Genau,
aber
war der Ball.
Das kann schon mal passieren.
Weshalb eigentlich? Was ist da?
Deswegen. Endlich, weil die Sommernachtskonzerte beginnen.
Ah, stimmt.
Genau. Und es ist aber, ich sag mal so, der Aufprall, den ich nächste Woche habe, der dieses Freitagabend nicht wissen, was ich tun soll. Diese totale Leere, die einen anspringt, ja, die auch kein Alkohol füllen kann.
Aber ich könnte zum Beispiel verraten, was da für Musik läuft.
Ja, die hat durchaus mit Soundcheck zu tun. Ja. Die hat nämlich mit dem Soundcheck zu tun. Wir spielen dann nämlich um diese Zeit Kate Tempest.
Yay.
Kate Tempest ist hier nächsten Freitag zu hören ab 21 Uhr.
Miss Soundcheck Award.
Genau, Miss Soundcheck Award 2015 mit einem Auftritt aus Stockholm. Das war zu der ungefähr, das war vor, wann hat sie in Berlin gespielt? War das, das war doch auch die Zeit. 20. April hat sie, glaube ich, gespielt, ne? Sowas in den Dreh.
Ja.
Ja, also aus diesen fantastischen, wir waren ja da im Berghain, tolles Konzert war es. Und Kate Tempest, also nächste Woche hier auf meinem Sendeplatz. Unmoderiert. Ich werde dabei nicht zu hören sein. Und am 17. geht's dann weiter.
Natürlich ist es moderiert von Alke Lorenzen.
Ich habe gesagt, nicht von mir.
Ach so, dann ist es gar nicht moderiert. Wenn du nicht moderierst, ist alles unmoderiert.
Das sagst du jetzt.
Ach, jetzt bin ich der Böse. Ja. Okay.
So, du bist jetzt aber dran mit Tess Parks.
Oh Mist, jetzt doch.
Und Anton Newcomb. Wieso? Das ist eine tolle Platte.
I
declare nothing.
So, und jetzt wäre ich wirklich der Böse der Sendung hier, glaube ich. Ja, also Tess Parks und Anton Newcomb. Wieder mal so ein Frau-Mann-Duo, möchte man denken. Aber es ist kein durchgeknallter Gitarrist, der sich von einer Frau am Schlagzeug begleiten lässt, sondern die beiden haben sich erstmal unabhängig voneinander entwickelt. Haben wir zunächst die kanadische Sängerin Tess Parks, geboren in Toronto. In einer Musikerfamilie mit 17 ging sie dann schon nach London, wollte dort Fotografie studieren, aber wie es mit den Künstlerkindern so ist. Da trifft sie dann den ehemaligen Plattenchef von Creation Records, Alan McGee, der ihre Idole entdeckt und herausgebracht hat, nämlich Oasis, Jesus, Mary Chain und My Bloody Valentine. Und für sie ist sofort klar, das muss jetzt Musik werden. In Zukunft, sie geht eher lieblos zurück nach Toronto 2012, gründet dort eine Band, The Good People, und macht das, was sie unter psychedelic Musik versteht, düsteres Zeugs, Hub und alles mögliche Kramzeug. Nebenbei nahm sie aber Demos auf und die hat sie dann eben jenem Menschen wieder zugespielt, jenem Alan McGee, der angeblich, so sagt zumindest die Mare, so begeistert war, dass er sagte, ich muss wieder ein Plattenlabel gründen, was er dann auch tat. 359 Music hieß das und eine der ersten Signings war unsere liebe Tess Parks. Das erste Album von ihr erschien und sollte ihr angeblich den Ruf bringen, Patti Smith auf Hypnotica zu sein, so rein soundmäßig. Und hier kommt dann Anton Newcomb ins Spiel, der 1990 in San Francisco das Brian Jonestown Massacre gründete, ein für mich immer noch sehr genialer Bandname von Brian Jones, dem ehemaligen Stones-Gitarristen, und einer Sekte, die irgendwie Jonestown Boys oder so ähnlich hieß. Wie?
People's Temple.
Ja, genau, Johnston People's Temple. Und der ist über bis zum heutigen Tag sozusagen das einzige wirkliche Mitglied dieser Band. Rundrum wechselten die Musiker pausenlos. Und er glaubt, die Psychedelic Sounds der 60er Jahre sozusagen in seine Persönlichkeit aufgenommen zu haben. Die beiden trafen zusammen 2014 im Sommer. Beide sind zurzeit in Berlin wohnhaft, so wie das mit fast allen Musikern dieser Welt irgendwie zurzeit ist. Sie zogen sich in sein Studio in Berlin zurück, in Kreuzberg, und frönten ihrem Hang nach Düsternis und Psychedelia, und das Ganze hört sich zum Beispiel so an.
Cocaine Cat, Tess Parks und Anton Newcomb. Am Ende klang es ein bisschen wie eine Sitar. Aber wir wissen natürlich, dass seine Sita kleiner
fucking
Scherz am Rand.
Sita, ja. Motherfucker.
Kommen wir gleich drauf. Mir gefällt das ja sehr. Ich bin ja gelernter Psychedeliker und
Psychopath, hast du dich jetzt versprochen.
Achso, Entschuldigung. Ja. Und ich kann übrigens nochmal sagen, der Judith Rakers Talk hat durchaus was gebracht. Zwei neue Kunden bei Andreas Müller Soundcheck.
Judith Rakers
in der Hoffnung, vielleicht Joghurtbilder zu sehen gleich, haben wir aber nicht.
Hummus
ist alle.
Nee,
ist noch nicht
da.
Mir gibt's
nur ein paar. Ja, dann nachher, ich fotografiere das gleich mal. Also mir gefällt das sehr gut. Ich mag dieses Verhangene, ich mag diese dronige, langweilige Gitarrenarbeit. Außerdem ist Anton Holcomb einfach der letzte Rockstar auf unserem Planeten, jedenfalls einer, der noch nicht 80 ist oder so. Das ist eine ganz gute Kombination.
Das ist absolut verheerend grauenvoll. Ich hoffe, überhaupt jemand ist noch wach. Also die Songs sind leider alle so.
Man kennt jetzt schon das komplette Album. Genau. Wann hat man das schon?
Es ist immer das gleiche Anschlagmuster. Ich habe auch das Gefühl, auch immer die gleichen Akkorde. Es ist immer dieses mittlere Tempo. Sie singt total einschläfernd. Es ist ein totales Sedativum. Und also wenn überhaupt, also kann man das nur verwenden, um einzuschlafen. Und von wegen letzter Rockstar, also da gibt es ja auch immer noch Dan Auerbach. Also von wegen Rockstar.
Moment, ich meine Rockstar im Sinne von durchgeknallter, nein, Drogen ist ja nicht mehr so, aber früher Drogen.
Du meinst Fernseher aus Hotelfenster oder was?
Und genau, Musikerkollegen verprügeln, Schwachmat, der glaubt, er habe den Rock'n'Roll erfunden und tatsächlich eine ganze Weile so gelebt hat, bis ihm dann mal jemand gesagt hat, Junge, komm mal längs. Und hat ja auch genutzt, er hat glaube ich jetzt 3 Platten in 5 Monaten nur so veröffentlicht.
Das war aber damals auch schon so, als er so völlig drauf war. Das war auch zu den Brian Jones und Anfangszeiten, hat er auch irgendwie 3 Monate, viel, ja. 3 Platten in einem Jahr oder so.
Die ich übrigens weitaus besser finde als das, was wir hier heute hören. Ja. Weil ich weiß nicht, vielleicht ist das ältere Herr, lässt sich von junger, die ist ja auch noch Model und Fotografin und so, und vielleicht hat er sich von ihr irgendwie.
Ja, aber was denn? Wenn die singt, da schläfst du doch ein. Ihr Soloalbum ist genauso. Also das ist,
ja, aber wenn sie mit ihren großen Augen anklappert, dann sagt er, klar, Mädel, ich spiele mal nur 2 Harmonien oder manchmal nur eine. Wir machen das schon. Also anders kann ich es mir nicht erklären. Denn die Brian Jonestown-Platten finde ich jetzt persönlich jetzt nicht wirklich schlecht. Da finde ich immer wieder Sachen, die mich durchaus fesseln können.
Aber das ist auf jeden Fall wieder mal ein Album, das gegen Berlin als Musikstadt spricht. Die soll. Hier gibt es zwar, ich meine, Cocaine Cat ist doch eine super Titel, weil nix ist.
Und dann werden da noch nicht mal Katzen gesampelt.
Genau. Dann heißt der erste Song heißt Wehmut, da kommt ja auch Hoffnung auf, aber nichts. Oder German, ja. Tangerine. Ja. Da denkt man ja auch, ey, geht's vielleicht um Tangerine Dream oder. Ach, nix.
Wenn es wenigstens um deutsche Marmelade ginge.
Ja.
Sollen wir nochmal was hören?
Ja, Gone heißt der Titel, bezeichnenderweise.
Tess Parks und Anton Newcomb, Gone aus der Platte I Declare Nothing. Und als diese Musik lief, wurden hier kübelweise hämische Bemerkungen gemacht über diese Musik und diese Künstler und dieses Projekt. Und ich verstehe diesen Hass nicht, ich verstehe diese Abneigung nicht, denn Rock ist immer simpel, 2 Akkorde sind besser als 3, die Atmosphäre ist dicht, finde ich. Das stimmt alles, das ist ja rund.
Da alles das, was du sagst, mag für jeden Song für sich durchaus stimmen. Also es ist nicht so, dass ich die Platte komplett ablehne. Es gibt schon, wenn ich mir 1 oder 2 oder maximal 3 Songs von der Platte anhöre, würde ich sagen, okay, würde ich dir zustimmen. Aber wenn du das Album wirklich durchhörst, es zermürbt irgendwann. Ich meine, das soll Musik erstmal schaffen.
Ja, aber ich meine, es ist vielleicht auch eine gewisse Grundsympathie da, und damit sind wir bei dem Mega-Inside-Gag vom Anfang dieses Gesprächs über diese Platte. Anton ist ja ein großer Gegner der Dandy Warhols, eine der beklopptesten Bands, die jemals auf diesem Planeten gelebt hat. Und ich empfehle, den Film Dig sich anzuschauen, der nämlich in Gänze im Internet anzugucken ist. Also ganz legal, kann man streamen. Wo eine Regisseurin 7 Jahre lang die Karrieren von Brian Jonestown Massacre und Dandy Warhols verfolgt hat. Und das ist Rock'n'Roll. Und da sieht man den Unterschied zwischen Rock'n'Roll, nämlich Anton Holcomb und den seinen, und diesen Designer möchte gern Rockern von den Dandy Warhols, die eine zentrale Situation in dem Film sich darüber aufgeregt haben, dass nach einer Party irgendwo eine Wohnung verwüstet war und sich dann so richtig mokiert haben und ein ständig, wie habe ich es mal gelesen, ein ständig gespitzter Mund, der immer zu machen scheint, über die Art und Weise, wie Anton Holcomb seine Karriere sabotiert und zur Sau macht. weil er unter anderem auf einer Bühne einen seiner Gitarristen vermöbelt hat. Und daraufhin wurde aber auch seine Sita, glaube ich, zerstört. War das nicht so?
Genau, genau.
Ja.
Da beschwert er sich dann.
Und er wird aus dem Club geworfen.
Ja.
Aber das ändert alles nichts an der unfassbaren Monotomie und Langeweile dieser Platte.
Ich sage ja nur, das ist für mich erstmal eine grundsympathische Haltung. Und das schwingt für mich so ein bisschen mit. Also so ein bisschen, dass da noch so ein Finger gezeigt wird. Und
ja, aber ein Mittelfinger.
Ja, ja, eben, genau.
Ihr Hörer.
Aber vielleicht sollte Tess Parks mal Antinomium vermöbeln. Vielleicht würde das irgendwie helfen.
Nee, also ich meine, man merkt schon also den Newcomb-Sachen an, dass das halt das ist, was ihn irgendwie kickt. Diese Sounds und dieses Dronige und so. Und Tess Parks würde das sicherlich auch gut finden. Ich finde, es hat sich einfach nur quasi total auserzählt. So, das ist so für Leute, die von diesem, die irgendwie ihren Fix brauchen, ist das total super. Aber ansonsten ist das halt alles schon mal da gewesen, sowohl in dem, ich bin jetzt so quasi dekadent gelangweilt in Berlin, als auch, und hier ist der passende Soundtrack dazu, gibt's halt x Sachen, die das schon gemacht haben, und da fügen sie halt wirklich einfach gar nichts Neues hinzu. Also das, und deswegen, ne, das ist auch immer so zynisch, ne, aber ich meine, Anthony Newcomb wird schon gewusst haben, was er gemacht hat, als er sich nach den drei, vier, fünf großen Alben irgendwie so zugedröhnt hat, dass man dachte, will der Typ eigentlich noch leben? So, weil er natürlich auch wusste, okay, eigene Legendenbildung, ne? Und irgendwann hat man halt nichts mehr zu machen und dann ist es gut, wenn man vorzeitig abtritt. Mhm. So. Also schön für ihn, dass das rausgeschafft hat und so, aber kreativ ist der Funke irgendwie nicht mehr da.
Aber jetzt Frau und Kind, das ist ja auch schön.
Ja, ist auch schön. Nee, das ist total super.
Wobei das neue Album von Brian Johnson, Massacre, was sich so ein bisschen an Soundtracks anlehnt, ja, was ich finde ich wirklich richtig gut. Richtig okay. Gut. Ist vor 3-4 Wochen
erschienen. Ach so, ja. Super, okay. Ja.
Aber vielleicht ist sie auch das Problem.
Ich glaube, sie ist das Problem.
Sie singt halt auch so. Sie hat weder eine gute Stimme noch singt sie besonders interessant.
Vor allem, du könntest ihre Gesangsparts von dieser Platte nehmen und nahtlos in ihr erstes Album einfach einsetzen.
Oder umgekehrt, ja, genau. Stimmt.
Sie beherrscht drei Töne und dann das ist alles.
Ja, und auch immer in der gleichen Intensität.
Ja.
Tess Parks und Anton Newcomb aus ihrer Platte I Declare Nothing, das ist die Wertung.
Hit. Geht in Ordnung. Niete. Niete.
Die Nieten kamen von Nadine Lange und Fabian Wolf. Schönen Dank fürs Kommen.
Gerne.
Bitteschön.
Jürgen König gab das Geht in Ordnung. Dankeschön.
Ja, gerne doch.
Germa Redlich hat gar keine Wertung abgegeben. Danke, Germa. Mein Name ist Andreas Müller.
Soundcheck. Das musikalische Quartett. Freitags ab 21 Uhr auf Radio 1.